Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast für bewusste Elternschaft. Hier findest du Wertschätzung, Impulse und Austausch rund um den Familienalltag. Ich bin Alexandra Keiling, bindungs- und beziehungsorientierte Familienberaterin und ich freue mich, dass du hier bist.
Heute spreche ich über die Angst vor dem Erbrechen. Emetophobie heißt das Ganze und ihr erfahrt in der heutigen Folge, was das eigentlich genau ist, wo die Ursachen gegebenenfalls liegen können, was ihr tun könnt und was ihr auch so ein bisschen vorbeugend tun könnt, wenn ihr selbst oder auch euer Kind vielleicht mal unschöne Momente erlebt hat in Sachen sich übergeben müssen. Also, ich merke gerade, wenn ich so ausspreche, es gibt irgendwie schönere Themen, ne? Aber ich finde es ein super wichtiges Thema und deswegen informiere ich euch heute da ein bisschen drüber. Also, ab wann ist Angst vor Erbrechen eigentlich krankhaft? Weil ich sag mal, es ist ja was, was jetzt keiner schön findet. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass man sich denkt, ach ja, auch übergeben, ach, das ist schön. Nein, ist es nicht, weil es uns dann ja auch natürlich irgendwie nicht gut geht in solchen Momenten. Aber ab wann ist das Ganze krankhaft? Also ein Junge zum Beispiel, den ich vor circa einem Jahr begleiten durfte, der kam zu mir, weil er selber einen schlimmen Magen-Darm-Virus hatte. Nicht akut zu der Zeit, sondern es war dann schon ein bisschen was her. Und seitdem hatte er wahnsinnige Angst davor, sich übergeben zu müssen. Und ein Mädchen traute sich nicht mal mehr, Bus zu fahren, weil ihr einmal im Bus so schlecht geworden war. Sie musste sich zwar gar nicht übergeben, aber so dieses Gefühl von, boah, vielleicht muss ich mich, oder diese Sorge, vielleicht muss ich mich gleich übergeben, machte ihr so große Angst, dass sie richtig Panik bekam bei dem Gedanken, dass sie sich vielleicht übergeben muss und deswegen konnte sie eine Zeit lang keinen Bus mehr fahren und das war für die Familie eigentlich sehr wichtig, dass sie mit dem Bus zur Schule kommt. Außerdem hatte ich noch eine Mutter in Therapie bei mir und sie musste sich vor über 10 Jahren, oder das ist vielleicht sogar ein bisschen länger her, also auf jeden Fall wirklich schon lange her, musste sie sich im Urlaub einmal sehr stark übergeben. Und sehr viele Menschen bekamen diese Situation mit und seitdem meidet sie eigentlich Urlaube und öffentliche Verkehrsmittel und hat sich immer mehr zurückgezogen. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, so, es betrifft einfach gar nicht so wenige Leute, wenn jetzt schon in meinem Therapie-Coaching-Feld irgendwie 3 Leute sind, die sich dieses Thema irgendwie aufweisen. Und ich habe natürlich einige Leute, die ich begleite, aber jetzt auch nicht so viele, wo man sagen kann, das ist irgendwie klar, dass ich jetzt 3 Menschen begleite, die mit dieser Angst zu tun haben. Und deswegen dachte ich mir, ich berichte da heute einfach mal von, um auch so die Leute, die vielleicht gar nicht den Schritt Richtung Therapie wagen, vielleicht schon mal ein paar Infos vorab kriegen und sich dann auch hoffentlich denken, hey, ich bin damit gar nicht alleine und ich muss damit auch gar nicht alleine zurechtkommen. Oder auch wenn es dein Kind betrifft, wie gehen wir jetzt damit um mit so einer Situation, ne? Und bei der Mutter war es halt zum Beispiel so, die hat das halt sehr, sehr lange verdrängt und einfach verschiedene Sachen vermieden, um halt sozusagen gut durchs Leben zu kommen. Und dann ist sie halt aber Mutter geworden und wie das halt so ist mit kleinen Kindern, die bringen ja alles Mögliche dann irgendwie aus dem Kindergarten mit. Und sie hatte halt richtig, richtig große Probleme, wenn eins ihrer Kinder sich übergeben musste. Und das war für sie halt fast nicht auszuhalten. Und das war dann der Grund, warum sie sich bei mir vorgestellt hat und in Therapie begeben hat. Und das ist natürlich super, dass sie jetzt den Schritt gegangen ist. Aber wie toll wäre es gewesen, wenn sie das schon vor über 10 Jahren gemacht hätte. Ne? Dann bei psychischen Erkrankungen, ich habe letztens noch irgendwo, hatte irgendjemand ein Reel gemacht. Ich fand das total gut, weil da nämlich gesagt wurde, ne, wenn wir irgendwie uns ein Bein gebrochen haben, gehen wir zum Arzt. Wenn wir eine starke Erkältung haben, lassen wir mal besser checken, ob da irgendwie auch wirklich alles okay ist soweit. Wir lassen Blut abnehmen, um irgendwie zu checken, ob alles in Ordnung ist. Wir gehen zu Vorsorgeuntersuchungen und. Das ist natürlich auch okay und gut. Und, ne, also das möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass das nicht gut ist. Aber wenn es um unsere Psyche geht, da sind wir einfach Da sind wir so nicht, ne? Also wir gehen nicht mal eben zum Therapeuten oder irgendwie mal eben zu irgendwie einem Gespräch, um mal so eine Einschätzung zu bekommen, ist das jetzt, ne, sollte ich da vielleicht irgendwas machen oder nicht? Nee, da machen wir so lange, bis nicht mehr geht, bis es einfach nicht mehr geht. Und das muss nicht. Wenn wir merken, in Ansätzen merken, es läuft bei uns nicht rund. Unser Alltag ist irgendwie schwierig und stressig, weil es uns einfach nicht gut geht. Dann ist der Punkt, sich Hilfe zu holen, auch wenn es noch nicht so schlimm ist oder wenn es bei anderen schlimmer ist oder ach, das ist doch noch kein Grund, so schlimm ist es doch noch nicht. Nein, ihr müsst nicht darauf warten, weil wenn ihr beim Thema Psyche, das ist auch beim Thema körperliche Gesundheit, aber wenn ihr zu lange wartet, dann wird es halt auch nicht leichter. Dann wird es halt auch nicht leichter, was zu verändern. Und deswegen, jetzt komme ich gerade voll vom Thema ab, aber ne, deswegen, ja, wie cool wäre es gewesen, wenn die Mama halt einfach schon vor 10 Jahren irgendwie sich Hilfe geholt hätte und dann auch einfach das Thema nicht hätte noch so viel, viel mehr wachsen können und sich noch mehr verfestigen können, ne? Also eins steht aber fest, das Thema betrifft auf jeden Fall mehr Menschen, als wir denken und deswegen spreche ich heute darüber. Also Emetophobie ist die Angst vor dem Übergeben, also sich selbst oder es auch bei anderen zu sehen oder auch schon die Vorstellung daran. Aber ab wann ist das Ganze krankhaft? Ja, sobald es eine Belastung im Alltag darstellt. Und für eine Diagnose müssen natürlich gewisse Kriterien erfüllt sein, wo ich aber jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen möchte, weil es erstmal nicht so richtig wichtig ist, weil entweder merkt man hat damit ein Thema und dann geht es halt darum, sich erstmal Hilfe zu suchen. Deswegen gehe ich da jetzt gar nicht im Detail drauf ein. Außerdem ist es wirklich manchmal gar nicht so leicht, diese Diagnose zu bekommen, weil es gibt ganz viele Symptome, die sich sehr ähneln mit anderen Erkrankungen, die einfach besser erforscht sind, die besser erforscht sind, sie mehr in den Köpfen von allen möglichen Leuten drin sind. Und deswegen kommt es auch oft ja, zu Fehldiagnosen in dem Bereich. Genau. Ja, wie entsteht Emetophobie? Also man geht davon aus, dass Betroffene eine höhere Ängstlichkeit aufweisen und außerdem Angst stark körperlich ausdrücken. Zudem haben Betroffene meistens ein starkes Ekelempfinden. Und meist gibt es eine auslösende Situation, die erlebt wurde, die dann so alles Weitere in Gang setzt. Und mit einem Mal leben wir nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Also, oh Gott, wie schrecklich peinlich war das und wie schlimm war das, wie schrecklich sich das angefühlt hat, Vergangenheit. Oder halt, oh Gott, wenn ich jetzt morgen nochmal mit dem Bus fahre und dann passiert das nochmal. Oh nein, Zukunft. Also wir hängen fest und wir sind nicht mehr im Hier und Jetzt. Genau, das ist somit mit das größte Problem eigentlich bei fast allen psychischen Erkrankungen, dass wir einfach nicht mehr im Hier und Jetzt sind, sondern wir denken, wir fangen an, ne? Was wäre, wenn? Oder was passiert dann, wenn das nochmal ist? Oder. Also, das heißt, Betroffene haben oft eine höhere Ängstlichkeit, ein stärkeres Ekelempfinden, starke körperliche Reaktionen, das heißt, die Betroffenen reagieren sehr, sehr stark, so mit Magen-Darm-Trakt. Und es gibt meist eine auslösende Situation. Angst und Ekel sind Gefühle, die uns schützen wollen. Das heißt eigentlich, also alle Gefühle, die es gibt, die sind immer auf unserer Seite. Die sind eigentlich wirklich, machen total Sinn. Aber es ist halt auch einfach so, dass manche Ängste, also gerade Angst und auch Ekel, einfach zu ja, Problemen quasi im Alltag führen können, wenn sie zu groß sind, wenn sie uns zu sehr beschützen wollen. Also bei Ekel ist es zum Beispiel so, dass wir als Menschen ja einfach die Fähigkeit haben, uns zu übergeben. Manche Tiere können das nicht. Und dann ist das, kann das ein Problem sein. Also für uns war das sehr, sehr wichtig, wenn wir irgendwie irgendwo Bären gepflückt haben oder irgendwas anderes. Und wir dann gemerkt haben, boah, nee, das schmeckt nicht, das ekelt uns an. Dann war das ein Schutz für uns, dass wir nicht irgendwie bei jeder falschen Beere sofort gestorben sind. Und deswegen ist es halt super, super wichtig. Aber wenn wir das natürlich zu ausgeprägt haben, kann es uns einfach in der heutigen Gesellschaft sehr, sehr stark belasten. Wie sehen Symptome aus, wenn man unter Emetophobie leidet? Also es gibt körperliche Symptome und es gibt psychische Symptome. Körperliche Symptome sind zum Beispiel Herzklopfen, eine erhöhte Herzfrequenz, Schwitzen, Mundtrockenheit, Atembeschwerden. Wir können nicht richtig durchatmen. Vielleicht Zittern, beklemmendes Gefühl, Übelkeit, Missempfindungen im Bauch- oder Brustbereich. Und psychisch kann es zum Beispiel Schwindel sein, dass uns schwindelig wird, Angst vor Kontrollverlust, Angst zu sterben, Derealisation oder Depersonalisierung. Das heißt, dass die Gefühle, ja, dass wir das Gefühl, dass wir nicht so richtig anwesend sind. Und wenn ihr jetzt so die letzten Folgen auch, da habe ich ja oft über das Thema Angst auch immer mal wieder gesprochen, und dann werdet ihr schon feststellen, oh, die Symptome, die ähneln sich sehr. Aber eine genaue Diagnose ist nicht immer direkt leicht, ja, rauszubekommen sozusagen, da dieses Störungsbild einfach viele Symptome enthält, wie ich gerade eben ja schon gesagt habe, ne, wie andere Störungen, also die besser bekannt sind und auch mit denen sich einfach mehr beschäftigt wird. Und deswegen Vorsicht vor Selbstdiagnosen bitte. Also wenn ihr betroffen seid, dann auf jeden Fall Hilfe in Anspruch nehmen. Das hier soll wirklich nur eine Orientierung sein, ein bisschen, dass man darüber Bescheid weiß und wenn man vielleicht auch Betroffener ist, dass man einfach sich ein gutes Bild machen kann und sich dann Hilfe holen kann. Ja, kann Erbrechen psychisch sein? Ja, definitiv. Also es ist so, dass wir ja, uns als Mensch übergeben können, ist extrem wichtig, habe ich ja gerade schon berichtet. Mögliche, ja, Auslöser quasi fürs Übergeben können halt sein, toxische Substanzen im Blut, wie zum Beispiel Alkohol, können dazu führen, dass wir uns übergeben müssen. Gesendete Signale aus dem Magen-Darm-Trakt, also wenn der Magen-Darm-Trakt quasi sagt, boah, irgendwas stimmt hier nicht, das kann dazu führen. Dann Geruchs- und Geschmacksempfindungen. Wenn wir irgendwie einen Geruch besonders unangenehm finden oder auch den Geschmack, dann kann das dazu führen, dass wir uns vielleicht übergeben müssen. Dann ja, Ekel, habe ich ja schon was gesagt. Aber auch bei zum Beispiel einem hohen Hirndruck, also wenn man zum Beispiel eine Gehirnerschütterung, also ein Schädel-Hirntrauma hat, dann oder auch ein Tumor im Gehirnbereich, also verschiedene Sachen, die dazu führen, dass man einen hohen Hirndruck hat, die können auch quasi übergeben auslösen. Aber geht es denn wirklich rein psychisch, also dass wir uns das quasi einbilden oder es uns irgendwie so selbst prophezeien? Und da ist die Antwort ja, auch das ist möglich. Also wenn wir gestresst sind, springt unser Sympathikus an und unser Parasympathikus, der für Entspannung zuständig ist, der wird lahmgelegt. Und das bedeutet auch, dass unser Verdauungssystem runtergefahren wird. Also unser Körper steht auf Alarm, auf Gefahr, keine Zeit für Verdauung. Das heißt, Verdauung wird eigentlich abgeschaltet, soweit es geht. Und das kann zu einem flauen Gefühl im Magen führen, also zu leichter Übelkeit oder auch Bauchschmerzen. Und genau das kann dann zu einem Teufelskreis werden, wenn man da empfindlich ist, oder sehr empfindsam in diesem Bereich. Und ja, dann auch im Endeffekt zu einer, ja, selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Also wir nehmen das flaue Gefühl im Magen wahr, interpretieren es und wir bekommen Angst. Und diese Angst verstärkt dann wiederum die Symptome und führen dann zu noch mehr Angst. Also und so kann das quasi durch klassische Konditionierung, ja, kann von uns diese Übelkeit sozusagen herangezüchtet werden. Und das ist natürlich genau die Krux an, ja, an dieser Störung. Also das ist genau der Punkt, dass wir dann das sozusagen immer selber aufrechterhalten und es auch selbst immer ein bisschen schlimmer machen sozusagen. Deswegen ist es dann wichtig zu erlernen, was ist echte Übelkeit, also echte Übelkeit in Anführungszeichen, weil den Betroffenen ist natürlich wirklich übel. Also die haben das Gefühl, dass ihnen wirklich übel ist. Aber es gibt quasi einen Unterschied zwischen Übelkeit ausgelöst durch, ne, was ich gerade alles gesagt habe, durch Substanzen, durch Gerüche, durch Geschmack und so weiter und so fort. Das ist eine andere Übelkeit. Und Das muss man nach und nach wirklich kleinschrittig wieder lernen zu unterscheiden. Okay, was ist das eine? Also was ist das, was ich mir selber gerade einrede, in Anführungszeichen? Also einreden, das hört sich jetzt blöd an, weil die Leute reden sich das natürlich jetzt nicht bewusst ein und sie spüren und fühlen das ja auch wirklich ehrlich. Das heißt, das Gefühl der Übelkeit ist ja wirklich da. Ich möchte nicht, dass es rüberkommt, als ob ich das abtue, nur um es ja, voneinander sozusagen so ein bisschen abzugrenzen, ne? Das ist halt einmal die richtige, es ist schon wieder doof, ne? Es ist nicht die richtige Übelkeit, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, dass man nach und nach lernt, beides voneinander zu unterscheiden. Und genau, wie man das macht, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, welche Folgen hat die Angst vor dem Erbrechen? Also Einschränkungen im Alltag, gestörtes Essverhalten gegebenenfalls. Es kann auch Panikattacken auslösen und auch zu einer sozialen Isolation führen. Jetzt zum Beispiel bei der einen Mutter, die ist, ja, die sind dann echt fast gar nicht mehr in den Urlaub gefahren. Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln sehr, also was heißt ja eingeschränkt, eine Zeit lang wirklich gar nicht. Also solche Sachen, aber natürlich kann es halt auch im Kleineren, also man kann ja jetzt sagen, ja, dann fährt man halt nicht in Urlaub. Das ist natürlich auch eine Einschränkung, aber es ist halt ja dann fast noch einschränkender, wenn es wirklich den kompletten Alltag betrifft und nicht nur die Urlaubszeit zum Beispiel, ne? Also das heißt, es kann wirklich dazu führen, dass man sich halt auch im Kleinen nicht mehr mit Freunden trifft, dass man viel zu Hause ist, also sich wirklich sehr, sehr isoliert. Ja, man kann eigentlich auch sagen, die Krankheit ist so ein bisschen die unerkannte Krankheit. Also ja, wie viele Menschen in Deutschland haben denn eigentlich die Emetophobie? Also, weil oft ja auch dann so die Frage ist so, oh, bin ich alleine damit? Bin ich die Einzige, die das hat? Oder ist mein Kind das einzige Kind, was das hat? Und da kann ich schon mal ganz klar sagen, nein. Also die Prävalenz von der Allgemeinbevölkerung, die liegt bei 0,1%. Und die Lebenszeitprävalenz, die liegt bei 0,2%. Also sind 2 von 1.000 Menschen betroffen. Und in einer Großstadt, damit man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann, also mit 1,5 Millionen Einwohnern zum Beispiel, sind dann ungefähr 1.500 Leute davon betroffen. Das ist nicht wenig. Und das sind nur die Werte, die erfasst sind. Also man kann davon ausgehen, dass noch einige mehr betroffen sind, die einfach mit den Symptomen und ja, den damit einhergehenden Einschränkungen leben und sich keine Hilfe holen. Also nein, man ist damit definitiv nicht alleine. Kann ich euch vielleicht noch was erzählen? Und zwar, ja, der Junge, der bei mir in Therapie war, mit dem habe ich gemeinsam ja geübt und er hat gelernt, mit seiner Übelkeit nach und nach umzugehen, also sie kennenzulernen, wahrzunehmen, wann sich das Ganze wie anfühlt, achtsamer zu sein, das hört sich auch immer so, das sagen mittlerweile auch irgendwie immer alle, aber es ist einfach so, ne? Nicht so durch den Tag zu hetzen, sondern wirklich wahrzunehmen, was tut mir gut, was nicht. Wir haben Atemtechniken und andere Übungen zusammen gemacht, die er jetzt in schwierigen Situationen alleine abrufen kann. Und nach wurden die Symptome dann weniger, da die ja, Selbstwirksamkeit ihm halt Sicherheit gegeben hat. Also dieses Gefühl von, hey, ich kann jetzt was bewirken in dieser Situation, wo ich vorher dachte, ich wäre komplett ausgeliefert. Das macht wahnsinnig, gibt einem wahnsinnig viel Sicherheit. Und auch zu verstehen, also so, man nennt das Psychoedukation, das bedeutet so zu verstehen, warum, also was ist da überhaupt los? Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Wie funktioniert eigentlich unser Körper? Wann übergibt sich unser Körper normalerweise? Also einfach so dieses Wissen zu haben, gibt halt auch eine riesengroße Sicherheit. Und es ist irgendwie so schön, so die Erfolge mitzuerleben. Also er hält mich immer noch zwischendurch mal so auf dem aktuellen Stand und zu hören, wie er nun ja ohne Probleme in die Schule geht oder sogar mittlerweile einem Hobby nachgeht, das ist wirklich toll. Da wäre halt vor einem Jahr noch nicht im Ansatz dran zu denken gewesen, dass er irgendwie nachmittags ja irgendwie ein Hobby hat. Ne? Also das ist richtig, richtig schön zu sehen, dass es da einfach bei ihm eine Entwicklung gibt. Ja, Behandlung. Wie behandelt man das Ganze? erstmal, ich habe es schon häufiger erwähnt, ist es halt so ein bisschen tricky, ist es das überhaupt? Ne? Also oft wird es verwechselt mit zum Beispiel einer Essstörung oder mit einem Reizdarmsyndrom oder aber auch mit Schulangst oder ist es irgendwie eine primäre Erkrankung oder ist es eine sekundäre Erkrankung, ist es eine Angststörung, ist es eine Zwangsstörung? Also es gibt wirklich, wirklich viele andere Erkrankungen, die ähnliche Symptome aufweisen, weswegen man wirklich, ja, wirklich genau eine genaue Diagnose braucht. Und ja, es gibt halt einfach viele Störungen, die ähnliche Symptome zeigen und die Diagnostik da einfach nicht so leicht machen. Behandlungsstrategien sind aber zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie, Achtsamkeitstraining, Atemtraining, Entspannungstechniken generell, also quasi zu gucken und zu üben, welche Entspannungsverfahren liegen mir, was tut mir besonders gut. Es gibt ja einfach viele verschiedene und da so ein bisschen für sich rauszufinden, okay, was ist jetzt das, was mir gut tut, ja, in so ein bisschen schwierigen Momenten. Dann, ja, Psychoedukation, gerade schon erwähnt, ne, also überhaupt das Verstehen, was passiert da überhaupt und wie entstehen dann Symptome und was macht das dann mit mir, also einfach das Ganze so zu verstehen. Und auch EMDR ist eine super Methode, ja, bei der Emetophobie. Und ja, auch mit zum Thema Entspannungstechniken kann ich euch auch nochmal einen Link in die Shownotes packen, weil im Herbst starte ich auf jeden Fall wieder meine entspannte halbe Stunde. Ich bin gerade noch ein bisschen am Überlegen. Ich weiß nicht, wer es nicht kennt, wer noch nicht dabei war oder es mal mitbekommen hat. Da mache ich eine halbe Stunde lang Entspannung mit euch an einem Abend unter der Woche. Und dann sind das meistens 4 Termine. Und ja, ihr werdet quasi durch die Entspannung geleitet. Ihr lernt ganz, ganz viele Übungen kennen, die ihr später dann selber im Alltag umsetzen könnt. Das ist wirklich eine ganz coole Sache. Letztes Jahr war das schon richtig super. Anfang des Jahres habe ich es noch gemacht. Genau, und jetzt so über den Sommer dachte ich mir so, ach komm, wir starten erst wieder im Herbst. Und deswegen, ja, ich bin allerdings gerade am Überlegen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir mal schreiben, was ihr dazu denkt. Ich bin am Überlegen, ob wir das vielleicht mal mittags machen. Ich tendiere gerade irgendwie so zu 12 Uhr, dass das so eine Entspannung, bevor wir irgendwann dann die Kinder holen oder die Kinder aus der Schule kommen oder wir dann halt das Kind irgendwie aus der Kita abholen oder was auch immer. Weil ich mir dachte so, ich habe letztens nämlich selber so dieses, boah, ich war so gestresst, weil ich irgendwie so viel zu tun hatte, also arbeitstechnisch. Und dann habe ich wirklich so den letzten Handschlag getan für die Arbeit und bin sofort irgendwie aufgesprungen und habe meinen Sohn abgeholt. Und dann dachte ich so, nee, das kann es doch irgendwie nicht sein. Ich müsste jetzt halt eigentlich erstmal nochmal 5 oder 10 Minuten für mich mindestens haben, um irgendwie nochmal durchzuatmen. Und da kam mir nämlich die Idee, dass ich so dachte, ey, das geht ja wahrscheinlich auch nicht nur mir so. Und irgendwie muss man da doch da mal was etablieren für sich. Genau, jetzt bin ich ja irgendwie vom Thema abgekommen, genau, wegen Entspannungstechniken. Ja, und EMDR ist halt ein gutes Verfahren, was da genutzt werden kann. Und auch mit EMDR, also quasi eine Mischung aus EMDR, Achtsamkeit, Atemtraining, Entspannung, habe ich halt auch bei den, ja, Klienten und Klientinnen, die mit der Thematik jetzt bei mir waren, angewandt. Ja, was hilft gegen die Angst vorm Übergeben? Ich habe noch so eine Übung to go für euch. Die ersetzt natürlich keinen Besuch beim Arzt oder beim Therapeuten, aber wenn ihr diese Thematik kennt oder wenn ihr auch einfach vielleicht generell oft so eine Anspannung habt, ihr gestresst seid, dann könnt ihr diese Übung einfach schon mal machen und genau, schon mal so ein bisschen euch vorab damit beschäftigen. Und zwar ist das die sogenannte Bauchatmung. Also die geht so, dass man bewusst in den Bauch einatmet. Man kann auch seine Hände so schön auf den Bauch legen. Also eine vielleicht ein bisschen weiter unten, die andere so ein bisschen weiter im oberen Bauchbereich. Und dann versucht man tief nach unten in den Bauch einzuatmen. Und dabei beobachtet man so ein bisschen, was mit den Händen passiert. Also meistens wölbt sich der Bauch halt so nach vorne und man merkt, wie die Hände mit nach vorne gehen. Und genau, einfach um da nochmal so ein bisschen reinzuspüren. Und dann, ja, wenn der Bauch so richtig schön rund geworden ist, dann kannst du einmal so lange, wie es für dich möglich ist und wie es für dich angenehm ist, ausatmen. Und da merkst du auch, dass die Hände wieder so ein bisschen zurückgehen. Und das machst du dann einfach, ja, so oft es dir gut tut. Also sprich, tief in den Bauch einatmen und lange wieder Ausatmen. Du kannst das auch wie durch so einen Strohhalm machen. Das heißt, du atmest durch die Nase ein und dann pustest du dann nachher wie durch einen Strohhalm die Luft wieder aus dir raus. Also so, du siehst es nicht, keine Ahnung, ob es dir jetzt was gebracht hast. Also ne, wie als ob man einen Strohhalm im Mund hätte. Und ja, diese Übung unterstützt unseren Parasympathikus und dieser hilft uns dann zur Ruhe zu kommen. Und Atmung ist da ein ganz, ganz tolles und wichtiges Tool. Wenn du jetzt ja einfach schon länger die Thematik hast, dass du Sorge hast, dich zu übergeben, dann Psychoedukation jetzt, Achtung, aufgepasst, kann es sein, dass wenn du jetzt in den Bauch atmest, also weil ganz oft atmen die Betroffenen nur noch ganz flach und nur noch so im oberen Brustbereich, weil wir sind ja empfindlich dann im Magen-Darm-Bereich. Und deswegen versuchen wir alles so zu vermeiden, was das so ruckelt und schuckelt und was irgendwie gegebenenfalls eine Übelkeit auslösen könnte. Und wenn du jetzt anfängst, wieder in deinen Bauch tief einzuatmen und wenn du sehr empfindlich bist an deinen Organen, dann kann es sein, dass das schon so ein kleines Unwohlsein gegebenenfalls auslöst. Es ist wichtig, dass du das weißt, weil das ist ganz normal. Also das heißt, mach dann am besten weiter. Also wenn du merkst, boah, das überkommt dich, das ist zu viel, dann mach es, ne, mit deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin zusammen. Aber ich möchte nur, dass du weißt, dass es halt theoretisch passieren kann und dass es ganz normal ist, weil halt, ja, die Luft sozusagen dann halt ja den Bauchraum weitet und natürlich halt auch ein bisschen was mit den Organen macht. Und genau, aber übe es gerne. Es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Hilfsmittel und eigentlich so Basics, um ja, das Thema anzugehen. Ja, wenn ihr mögt, kann ich euch auch noch ein paar Bücher empfehlen. Und zwar gibt es ein Kinderbuch, das heißt Der kleine Bauchweh. Ich verlinke euch das mal in den Shownotes. Da geht es um das Thema Bauchschmerzen. Also es hat jetzt nicht direkt was mit Emetophobie zu tun, aber es geht da halt auch darum, dass unser Bauch uns auch manchmal sagt, wenn irgendwas im Außen nicht gut ist. Und das ist auch fürs Verständnis wirklich, wirklich gut. Und dann gibt es noch das Kinderbuch Du bist also meine Angst. Das ist auch total schön. Das ist auch ein allgemeines Angstbuch, also da geht es jetzt auch nicht um diese spezielle Phobie, aber kann auch total gut helfen, um bestimmte Dinge einfach zu verstehen, warum das gerade so ist, wie es ist. Und wenn du ja Betroffene bist, und das ist auch ein Buch für Therapeuten, kann ich noch das Buch empfehlen, Mein Köpfchen sagt, ich muss erbrechen, mit Achtsamkeit aus der Emetophobie. Und das Buch ist super interessant für dich, wenn du es wirklich ganz genau wissen möchtest. Also es ist wirklich sehr detailliert. Es wird über alles gesprochen, von den Therapieformen, über wie funktioniert sozusagen der ganze ja, Magen-Darm-Trakt-Bereich. Also es geht wirklich sehr, sehr, sehr ins Detail. Also ich würde sagen, es ist nur was, wenn du wirklich dich reinlesen willst, es ist halt auch mit wirklich Fachbegriffen und sowas. Also ich finde nicht, dass es das jetzt irgendwie so super easy peasy mal eben nebenher zu lesen ist, sondern da muss man sich schon so ein bisschen Zeit für nehmen. Es ist aber trotzdem sehr zu empfehlen. Die Buchempfehlung packe ich euch in die Shownotes. Und ja, ich glaube, so grob war es das. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Wenn ihr jetzt denkt, oh, ich glaube, ne, eine Freundin kennt die Thematik oder von der Freundin das Kind oder sowas, dann scheut euch nicht, die Folge gerne, gerne zu teilen, weil mir ist klar, dass das jetzt ein Thema ist, was viele von euch auch nicht betrifft, aber genauso viele auch betrifft. Und ich hoffe, dass die Folge jetzt bei den richtigen Leuten ankommt. Also deswegen seid ihr herzlich eingeladen, die Folge einfach mal zu teilen, damit die Leute dann quasi so ganz, ja, ganz mit einem ganz kleinschrittig sozusagen sich dem Thema widmen können. Und ja, ich glaube, mehr habe ich heute gar nicht zu sagen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und ja, ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast bewertet. Also, wenn ihr immer wieder reinhört, dann dürft ihr mir gerne ein paar Sterne geben und den Podcast abonnieren. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ciao, ciao!